Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Vor 10 Jahren wurde die irakische Stadt Mosul von IS-Terrormilizen verwüstet. Jetzt sind die historischen Stätten aufwendig restauriert worden. Wir schauen uns an, was dieser Wiederaufbau für die irakische Bevölkerung bedeutet. Außerdem fragen wir nach, warum der Künstler Farid Armali den Käthe-Kollwitz-Preis ablehnt. Wir gratulieren der Universität der Künste in Berlin zum 50. Und wir testen den Wahl-O-Mat auf Kulturpolitikskompetenz. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie dabei sind. Es waren erschreckende Bilder von beispielloser Zerstörungswut. Vor 10 Jahren zertrümmerte die IS-Terrormiliz herausragende historische Stätten im Irak. Mit Planierraupen und Sprengstoff wurden kulturelle Schätze aus der vorislamischen Zeit zerstört. In der Stadt Mosul waren die Schäden besonders groß. Aber nach 10 Jahren gibt es gute Nachrichten. Die UNESCO hat mit Hilfe von Partnern, darunter die Europäische Union und die Arabischen Emirate, über 140 Millionen Euro in die Restaurierung der historischen Stätten in der Millionenstadt investiert. Gestern besuchte UNESCO-Chefin Audrey Azoulay Mosul, um den Abschluss des Wiederaufbaus der Altstadt zu würdigen. Die Wiederbelebung von Mosul ist eine Gründungstat, ein Symbol für den gesamten Irak und sogar darüber hinaus. Das sagte Audrey Azoulay gestern. Ich bin jetzt mit Professor Dr. Barbara Helving verbunden. Sie ist die Direktorin des Vorderasiatischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin. Schönen guten Abend, Frau Helving.
Guten Abend.
Frau Helving, Sie haben eine starke Verbindung zu diesem Ort, zur Stadt Mosul. Wenn ich das richtig verstanden habe, steht auf Ihrem Schreibtisch eine Miniatur, ein Minarett der im 12. Jahrhundert erbauten Anuri-Moschee, also einem der in Mosul zerstörten Bauwerke. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es steht im Bücherregal tatsächlich. Ja. Denn ich war im Dezember vorletzten Jahres, also vor 13 Monaten, zu Besuch in Mosul. Das war tatsächlich auch mein erster Besuch in dieser Stadt und habe in einer Woche dort sehr viele, zum einen Projekte gesehen. Ich selbst bin von Haus aus Archäologin und habe dann vor allem auch die Ruinenstätten im Umkreis von Mosul besucht. Dazu gehört Ninive, dazu gehört Nimrud und Horsabad, aber natürlich sind wir dann vor allem auch in dieser Altstadt doch sehr umfangreich unterwegs gewesen. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, ich habe mit vielen Menschen auch sprechen können, die involviert sind oder sich so ihre Gedanken machen über den Wiederaufbau. Das war alles sehr, sehr interessant.
Die Bilder von damals, ich habe es gerade erwähnt, diese maßlose Zerstörung der kulturellen Vergangenheit stehen Ihnen ja sicher auch noch gut vor Augen. Sie haben gerade gesagt, Sie waren da vor einem Jahr. Hat Sie dieser Fortschritt bei der Restaurierung beeindruckt?
Ich muss sagen, ich habe mich gewundert, als ich das gestern las. Die Altstadt ist wieder aufgebaut, denn das war vor 13 Monaten nicht der Fall. Ich denke, was tatsächlich der Fall ist, ist, dass man bestimmte historische Orte von besonderer Bedeutung, die hat man priorisiert, die hat man sehr rasch und auch mit sehr viel Einsatz wieder aufgebaut und man hat tatsächlich auch Straßenzüge renoviert und wieder aufgebaut. Meines Wissens sind es zwischen 120 und 150 historische Häuser, die jetzt wieder bewohnbar sind und die eben auch kein Schutt mehr sind, aber natürlich gibt es weitere Strecken, wo auch immer noch große Schutthaufen liegen.
Die UNESCO hat als Ziel ausgegeben, der Geist von Mosul soll beschworen werden. Wie lässt sich dieser Geist definieren? Geht es da auch um eine multikulturelle Identität, an die wieder angeknüpft werden soll?
Multikulti ist ja so ein Modewort ein bisschen. Mosul hat eine ganz, ganz lange Tradition, eine städtische Tradition, in der man auch religiös sehr tolerant war. Unter den verschiedenen wiederaufgebauten Orten oder Gebäuden ist eben auch nicht nur die Al-Nuri-Moschee und ihr Minarett. Es sind auch Kirchen und in dieser Altstadt waren eingebettet in dieses Fabric dieser Altstadt waren eben auch Kirchen verschiedenster Konfessionen. Da waren syrisch-orthodoxe, da waren armenische und all die möglicherweise gruppiert um einen und denselben Platz. Und dieser Geist von Mosul, das heißt zum einen, dass man sich als eine Stadtbevölkerung versteht, dass die traditionellen Familien in der Regel im groß angelegten Handel tätig waren, dass man eine Literatur pflegt, und dass man eine recht große Toleranz auch gegenüber diesen verschiedenen Gruppierungen lebt. Ich weiß nicht, ob ich das als Multikulti bezeichnen würde, denn das ist die Kultur von Mosul gewesen tatsächlich.
Und haben Sie das Gefühl, das funktioniert jetzt, das aufleben zu lassen, auch durch diesen baulichen Fortschritt, der das vor Augen führt?
Was man sieht, wenn man in Mosul unterwegs war oder was ich vor einem Jahr gesehen habe, da hat sich ja noch mal was getan. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich in diesen Wiederaufbauprojekten engagieren. Da ist zum einen im großen Maßstab natürlich die UNESCO zu nennen. Dann gibt es verschiedene internationale NGOs. Ich nenne die Alif-Stiftung, die auch mit sehr viel Geldeinsatz versucht hat, diese Aufbauprojekte zu unterstützen. Aber da sind auch auf der irakischen Seite vom State Board of Antiquities bestimmte Häuser, die repräsentativ vielleicht für einen groß angelegten, also so Großhändlerfamilien oder so waren, die hat man herausgenommen und auch dort hat man einzelne dieser Häuser wieder restauriert. Und ich war zu Besuch in verschiedenen dieser Häuser, die zum Teil dann auch als Kulturzentrum dienen, wo man heute eben sehen kann, dass tatsächlich die Leute, die auch dort leben, diese Häuser benutzen möchten. Ich habe dort ein Konzert gehört, das war ganz großartig. Und man sieht, es gibt auf jeden Fall diesen Geist des Kulturlebens, den man unbedingt wieder beleben möchte. Und dadurch, dass es verschiedene Initiativen sind, gibt es natürlich auch verschiedene Schwerpunkte dabei.
Das kulturelle Leben ist das eine. Es ist sehr viel Geld dort ausgegeben worden. Was sagen denn die Menschen, die dort leben und vielleicht jetzt mit diesen kulturellen Institutionen nicht so viel zu tun haben? Sind die glücklich, dass so viel Geld in diesen Wiederaufbau investiert wurde? Oder gibt es da auch noch Mängel, die behoben werden müssen, die für die Bevölkerung eigentlich auch wichtig wären?
Die Bevölkerung hat sich vielleicht ein bisschen übergangen gefühlt. So würde ich das mal sagen, aber so hat sie sich auch schon bei diesem Endkampf um Mosul, der Kampf gegen den IS, fand ja statt in einem bewohnten Gebiet. Auch da haben sie das Gefühl gehabt, man nimmt nicht sehr viel Rücksicht auf sie. Die Wahl von bestimmten Objekten zur Restaurierung und von anderen nicht, ja, das ist auch recht vielfältig gewesen. Natürlich, das größte Geld kam seitens der UNESCO in die Stadt, aber es gab eben auch diese vielen anderen Initiativen und dieser Gedanke, dass man sich das wieder aneignet, der ist auf vielen Ebenen zu sehen. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig Kultur ist für das tägliche Leben. Die Menschen wären gerne teilweise mehr beteiligt gewesen bei der Auswahl, aber dass das kulturelle Leben das ist, was eine Stadt am Leben hält. Das ist ihnen eigentlich allen bewusst. Ich war mit den Menschen, die mich da eingeladen haben, natürlich auch mehrfach unterwegs. Wir sind im Auto gefahren und einer sagte, schau mal da drüben diese Riesenruine. Und das war dann nicht die Altstadt. Das war das Krankenhaus, da habe ich meinen Facharzt gemacht. Da gibt es noch überhaupt keinen Wiederaufbau. Das drängelt natürlich auch.
Trotzdem erstmal eine Erfolgsmeldung. Werden solche Erfolgsmeldungen jetzt womöglich in Zukunft erschwert aufgrund der Abschottung der USA, dem Rückzug aus der UNESCO und den damit verbundenen Kürzungen von Mitteln?
Das ist schwer vorherzusehen. Tatsächlich, wie weit das Budget der UNESCO weltweit betrifft, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Dazu bin ich zu wenig in diesen Dingen drin. Aber dass die UNESCO sich dort weiter engagieren wird, steht, glaube ich, außer Frage.
Professor Dr. Barbara Hellwing, sie ist die Direktorin des Vorderasiatischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Seit 1960 vergibt die Akademie der Künste in Berlin jedes Jahr einen Preis an engagierte Künstlerpersönlichkeiten. Nun wurde dieser Preis zum allerersten Mal in seiner Geschichte samt dem Preisgeld von 12.000 Euro abgelehnt. Eigentlich hätte ihn der in Berlin lebende Amerikaner Farid Amali bekommen sollen, bekannt als Dokumentarfilmer, Multimedia- und Installationskünstler. Der Sohn libanesisch-palästinensischer Eltern lehnt den Preis wegen Deutschlands derzeitiger Israel-Politik ab. Die Akademie der Künste hat dazu heute öffentlich Stellung genommen. Und mit mir verbunden ist unser Kunstkritiker Carsten Probst. Schönen guten Abend, Herr Probst.
Hallo, guten Abend.
Womit genau begründet Farid Amali seine Entscheidung, den Kollwitz-Preis abzulehnen? Und hat Sie das überrascht?
Ja, ein bisschen überrascht hat mich das schon. Farid Amali würdigte in seiner Begründung für die Ablehnung eigentlich selbst ja auch ausdrücklich den Käthe-Kollwitz-Preis und die Akademie der Künste auch. Und hätte, so heißt es da in seinem Brief, in den 4 Jahrzehnten, in denen er ja nun schon in Deutschland lebt, diesen bedeutenden Preis jederzeit auch gern entgegengenommen. Aber eben nach dem 7. Oktober 2023 habe sich die Situation in Deutschland geändert. Es gäbe eben einen verstörenden Trend zu Zensur oder Selbstzensur, gerade bei Kulturinstitutionen in Deutschland und verbunden auch, wie er schreibt, mit einer fortgesetzten Entmenschlichung von Palästinensern. Sie haben es jetzt schon erwähnt, Farid Amadi ist selbst ja Sohn palästinensischer Eltern, in den USA geboren, dann Ende der 80er Jahre nach Deutschland gekommen, wo er auch verschiedene öffentliche Ämter selbst schon bekleidet hat, auch als Künstler an der Documenta 11 teilgenommen hat. Was jetzt diese Stichhaltigkeit quasi seiner Argumentation anbelangt, ich finde diese, man kann sagen, sehr pauschalen Zensurvorwürfe, die er in diesem Schreiben äußert, tatsächlich etwas sehr allgemein, wüsste dann eigentlich immer gern mehr, auf welche konkreten Fälle er sich dabei bezieht. Aber sehr viel detaillierter und stichhaltiger geht er in seinem Brief auf seine eigene künstlerische Praxis ein. Wenn er zum Beispiel von so kritischen Dialogen zwischen Institutionen, Galerien und Künstlern schreibt, die immer zu seiner Arbeit gehört haben, von der Möglichkeit im Bereich der Kunst verschiedene Begriffe zu diskutieren, von Identität, schreibt er, von Nationen, von geopolitischen Grenzen und den Verwerfungen, das alles konnte eigentlich im Bereich der Kunst diskutiert werden, sagt er. Und diesen Fluss der Informationen und des Austausches, für die seine Kunst eben so steht und die auch für ihn wichtig war, die sieht er nun eben unterbrochen. Und das ist gar nicht so unbedingt so ein aktivistischer Vorwurf. Ich kenne sein Werk auch selbst gar nicht so als aktivistisch-politisch, sondern es ist ein Eingriff in seine künstlerische Praxis. Und darauf will er eben durch die Ablehnung des Preises offenkundig hinweisen. Und das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen.
Bei der Akademie der Künste hat man sich heute dazu geäußert. Akademiepräsident Manos Tsangaris respektiere die Entscheidung des Künstlers. Die Preisvergabe wird für 2025 ausgesetzt. Hat man da jetzt angemessen drauf reagiert? Hat man diese Gemengelage, die Sie gerade beschrieben haben, da auch gewürdigt oder angemessen wahrgenommen?
Ja, ich finde die Reaktion der Akademie der Künste jetzt auch von Manos Tsangaris vor allem sehr bemerkenswert. Die Aussetzung nehme ich als eine Art Bekundung von Respekt. Es gibt einfach keinen anderen Künstler oder keine Künstlerin, die man jetzt schnell noch nachnominiert oder an zweiter Stelle auswählt. Kein Plan B, weil wir den Preis unbedingt vergeben müssen. Nein, er war jetzt wirklich für Farid Amadi gedacht. Deswegen wird er nicht verliehen, dieser Preis. Als Präsident der Akademie der Künste geht Tsangaris aber in seinem Antwortbrief überhaupt nicht zum Beispiel auf diesen Vorwurf der Zensur in Deutschland ein. Er widerspricht auch nicht. Das ist schon mal auffallend, finde ich. Er macht aber auch deutlich, dass er sich so von diesem Canceln der Ausstellungen und von Veranstaltungen und von Selbstzensur, was wir ja so im Gefolge des 7. Oktobers in Deutschland teilweise erlebt haben, dass er sich davon eigentlich distanziert und dass die Akademie eigentlich immer für die Aufrechterhaltung des Dialoges steht. Und daher wäre eigentlich dieser Preis für Farid Amadi auch eine Gelegenheit für Austausch gewesen. Und dieses Bedauern, dass er das betont, das nehme ich ihm auch ab. Und auch bei mir drängt sich, gerade weil ich Farid Amadi für eine sehr gute Wahl gehalten hätte, eigentlich das Bedauern in den Vordergrund.
Vor einem Jahr, im vergangenen Jahr, hat Deutschland viel über Cancel Culture geredet und über Strike Germany. Das war der Aufruf verschiedener internationaler Kulturschaffender, deutsche Kultureinrichtungen zu boykottieren. Daran beteiligt waren unter anderem auch die Philosophin Judith Butler und die Autorin Annie Ernaux. Wo steht diese Debatte heute? Kommt die jetzt wieder auf uns zu?
Also ich glaube, dass Farid Amadi nicht von Strike Germany in dieser Hinsicht beeinflusst ist. Und ich sehe sein Werk, wie gesagt, auch eigentlich nicht auf der aktivistischen Seite, sondern es ist ein sehr vielgestaltiges, sehr kontextbasiertes Werk, das sich auch nie einfach die Sache der Palästinenser zu eigen gemacht hat, muss man dazu auch sagen. Er ist immer kritisch mit diesen identitären Begriffen auf der einen wie der anderen Seite umgegangen. Die Debatte selber ist in der Öffentlichkeit, das haben wir auch gesehen, in den letzten Monaten mit wenigen Ausnahmen ziemlich verstummt. Irgendwann hatte man sicherlich das Gefühl, das ist alles gesagt. Vielleicht hatte man im letzten November noch mal so ein bisschen deutlich gemerkt, dass alles gesagt ist bei dieser kurz aufflammenden Debatte um die Ausstellung von Dan Goldin in der Neuen Nationalgalerie in Berlin und die Eröffnungsrede, die sie dann gehalten hat. Da waren ja noch mal so kurze Forderungen zu hören von manchen, die Ausstellung sollte doch abgesagt werden. Nach der Eröffnung fand dann noch eine Tagung über Aktivismus in der Kunst statt, wo alle glaubten, es käme jetzt zum großen Clash. Aber stattdessen hatten sich da eigentlich nur noch jene versammelt, die vielleicht, wenn auch unter Bauchschmerzen, irgendwie doch miteinander reden wollten. Also die unversöhnlichsten Töne sind, glaube ich, aus der Öffentlichkeit verschwunden. Heißt aber eben nicht, dass dieser Grundkonflikt ja eben nicht mehr da wäre. Die Verweigerung des Dialoges geht irgendwie weiter, aber sie wirkt jetzt eher unter der Oberfläche. Deswegen ist es ein bisschen schade, weil auch diese Absage jetzt von Farid Amadi ein bisschen falsch verstanden werden kann, wenn sie nicht richtig kommuniziert wird.
Sie sitzen selbst immer wieder in Jurys. Herr Probst, welche Erfahrungen machen Sie unter den aktuellen Bedingungen? Hat man bei Nominierungen eine Schere im Kopf? Rechnet man womöglich schon mit ähnlichen Reaktionen?
Ja, ich höre das manchmal von Kolleginnen, die so über ihre Unsicherheiten sprechen. Natürlich auch begünstigt durch die Resolution des Bundestages, Nie wieder ist jetzt, die eben auch für so gewisse auch rechtliche Unsicherheiten manchmal sorgt. Was kann noch gezeigt werden? Wer kann noch eingeladen werden? Aber wenn ich jetzt für mich persönlich sprechen soll, genau genommen geht es eigentlich gar nicht darum, ob man jetzt eine Künstlerin oder einen Künstler wegen ihrer politischen Position pushen will. Ich persönlich kenne auch eigentlich kaum jemanden, der Juryarbeit aus diesen Gründen macht. Worüber ich mir quasi immer Gedanken mache, ist die Frage, wie bekomme ich es eigentlich hin, dass die grundlegenden Konflikte wieder kontrovers diskutiert werden können, also offen diskutiert werden können, ohne dass es da gleich zu totalen Spaltungen oder Absagen kommt. Zum Beispiel bei der EIKA, dem Kunstkritikerinnenverband, dessen Co-Vorsitzender bin, wir haben ja auch eine Menge Jurys, hatten wir auf unserer Jahresversammlung kürzlich in Leipzig Diskussionen über diverse Ausstellungen, Künstlerpositionen, wo dann die Leute gesagt haben, sie hätten während dieser Diskussion ihre Meinung 4 bis 5 Mal gewechselt. Und das ist eigentlich doch genau das Gegenteil von Diskursverweigerung. Und das ist es ja eigentlich, wo wir hinkommen müssen.
Mehr Diskurs. Carsten Probst, über die Zurückweisung des Käthe-Kollwitz-Preises durch den Künstler Farid Amadi. Herr Probst, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke auch.
50 Jahre ist sie alt, die Universität der Künste in Berlin. Das möchte die Hochschule natürlich feiern am nächsten Samstag mit der Veranstaltung An Experimental Ecology. Da eröffnet sie ihr Jubiläumsjahr. Doch der Sparhaushalt, den das Berliner Abgeordnetenhaus Ende letzten Jahres beschlossen hat, nicht nur im Kultur-, sondern eben auch im Wissenschaftsetat, trübt die Stimmung ganz erheblich. Die UdK muss überall massiv kürzen. Es ist schon vom Notbetrieb die Rede. Claudia van Laak ist für Fazit zur Uni gegangen und hat sich die Lage angeschaut.
Brian Eno, Vivian Westwood, Monica Bonvicini, Georg Baselitz. 4 von vielen berühmten Namen, auf die die Universität der Künste zu Recht stolz ist. Die Anziehungskraft der UdK Berlin ist groß. Die Nachfrage nach den insgesamt 70 Studiengängen an den 4 Fakultäten Bildende Kunst, Gestaltung, Musik und darstellende Kunst ebenfalls. Grund zum Feiern also. Doch UdK-Präsident Norbert Palz spricht stattdessen von
Trauer.
Trauer, weil die Universität der Künste massiv sparen muss. Deshalb hat der Architekturprofessor und Unipräsident das Festprogramm bereits zusammengestrichen. Auch und weil es so aussieht, dass es vermutlich nicht bei den Kürzungen in diesem Jahr bleiben wird.
Wir wissen, dass wir jetzt an einer Zeitenwende sind, in der das, was wir bislang machen konnten, eingeschränkt sind, weil vielleicht massive strukturelle Kürzungen notwendig sind. Die im Raum stehenden Kürzungsbeträge für die kommenden Jahre haben bei uns, wenn man das kürzen wollte, den Umfang einer Fakultät.
Alle 4 Fakultäten müssen seit Anfang des Jahres auf 30% ihres Budgets verzichten. Das hat schon jetzt Auswirkungen. Im Probenraum K03, K wie Keller, übt jemand Schlagzeug. Doch Beatrix von Pilgrim hat nicht deshalb in den Keller eingeladen. Die Leiterin des Studiengangs Kostümbild an der Universität der Künste will etwas anderes zeigen. Historische Uniformen, Paillettenkleider, Clownskostüme. Die Professorin zeigt auf ein weiß-gelbes Gefäß, das hier unter der Kellerdecke hängt. Eine Mottenfalle. Aber dafür darf Beatrix von Pilgrim kein Geld mehr ausgeben.
Und das ist ein insgesamt sehr schönes Beispiel für die ganze Sparpolitik im Moment, dass 521,34 Euro eingespart werden. Und dann muss man vielleicht eine Null dranhängen oder 2, weil in einem Jahr drauf die Motten den Fundus aufgefressen haben, er nicht mehr benutzbar ist, rausgetragen werden muss und wir dann keinen Fundus mehr haben.
Ortswechsel vom Kostümbild zum Schauspiel.
Öffnet euch, öffnet euch. Erleichterung jedes Mal größer sein. Das heißt, ihr öffnet euch weiter und lasst tiefer einfallen.
8 Studierende liegen auf fliederfarbenen Yogamatten, atmen tief in ihre Rippenbögen hinein. Enrico Stolzenburg blickt zufrieden auf seinen Studierenden und den Sprecherziehungsunterricht. Der Theaterregisseur, Klangkünstler und Schauspielprofessor an der Universität der Künste ist stolz auf seine Absolventinnen und Absolventen. Jedes Jahr 800 Bewerbungen auf 10 Studienplätze und das schon seit Jahren. Das spreche für die Exzellenz der Ausbildung. Die sei jetzt gefährdet.
Es gibt entweder Exzellenz oder es gibt sie nicht. Und es gibt entweder eine Top-Ausbildung oder es gibt sie nicht.
Berufungsverfahren sind gestoppt worden. Um den nötigen Unterricht aufrechtzuerhalten, sollen Lehraufträge vergeben werden, statt bislang Gastprofessuren, lautet die Vorgabe. Die wenigen Gastprofessuren sind sehr viel schlechter bezahlt als in den Jahren zuvor. Die richtig guten Leute kriegen wir damit nicht, ist Schauspielprofessor Stolzenburg überzeugt.
Die exzellenten Leute, die wir hier einladen, bei uns zu arbeiten und hier in den mit dem Studiengang sich zu verbinden, die kosten Geld. Und zu denen können wir nicht sagen, ihr kostet jetzt 30% weniger, sondern die kommen entweder oder die kommen gar nicht.
Anders als die großen Unis in Berlin verfügt die UdK nicht über nennenswerte Rücklagen. Präsident Norbert Palz nennt die finanzielle Lage deshalb schon jetzt katastrophal. Weitere Sparrunden würden die Universität der Künste handlungsunfähig machen, sagt der Architekturprofessor voraus.
Wir können nicht mehr unsere ganz basalen Verpflichtungen, Strom, Heizung, Anmietung, mehr erfüllen.
Die Einsparungen könnten einen negativen Einfluss haben auf die anstehenden Entscheidungen in der Exzellenzinitiative. Das befürchtet der scheidende Präsident Norbert Palz außerdem. Die Studierenden haben aus Protest ein Unigebäude schwarz verhängt.
Claudia van Laak über den schwierigen 50. Geburtstag der Universität der Künste in Berlin. Am Samstag eröffnet die UdK ihr Jubiläumsjahr mit der fächerübergreifenden Sonderveranstaltung An Experimental Ecology.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Ben Ebeling für uns gelesen von Robert Levin nach unserem Blick in den Irak vom Anfang dieser Sendung mit weiteren Meldungen von der UNESCO.
Der Krieg im Gazastreifen hat laut dem palästinensischen Ministerium für Altertümer große Schäden an Kulturgütern verursacht. 226 Kulturerbestätten seien durch israelische Angriffe beschädigt worden, 138 davon schwer, erklärte die Behörde. Die Zahlen beruhen demnach unter anderem auf Felduntersuchungen und der Auswertung von Satellitenbildern. Inspiziert wurden archäologische Stätten, historische Gebäude, Museen und historische Friedhöfe. Das Ministerium warf Israel vor, durch gezielte Zerstörung einen Grundpfeiler der palästinensischen Identität ausgelöscht zu haben. Die UNO-Kulturorganisation UNESCO hatte bereits Anfang Dezember eine Schadensbewertung für Kulturgüter im Gazastreifen veröffentlicht, die allerdings lediglich auf Analysen aus der Ferne beruhte. Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim hat seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Er wisse, dass sich viele Menschen Sorgen um seine Gesundheit gemacht hätten und sei berührt von der Unterstützung, die er erhalten habe, schrieb Barenboim in einem persönlichen Statement. Mit Blick auf die Zukunft plane Barenboim, so viele seiner beruflichen Verpflichtungen wie möglich aufrechtzuerhalten. Barenboim war seit 1992 Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper. Die musikalische Leitung gab er gesundheitsbedingt Anfang 2023 ab. In der Debatte um den Erhalt der Pyramiden von Gizeh meldet sich nun auch die UNESCO zu Wort. Das Weltkulturerbe-Komitee teilte Deutschlandfunk Kultur mit, bei der nächsten Sitzung im Juli werde man sich mit dem Thema beschäftigen. Dann stehe die Prüfung des aktuellen Berichts der ägyptischen Regierung an. Über ein Netzvideo, das derzeit Wellen schlägt, will die UNESCO allerdings noch keine genauen Informationen haben. Der Film zeigt, wie Bauarbeiter Steine an der Cheops-Pyramide zerstören. Ägyptische Parlamentarier und Archäologinnen schlugen daraufhin Alarm. Monika Hanna von der Akademie der Wissenschaften in Kairo benannte staatliches Missmanagement als größte Bedrohung für das kulturelle Erbe Ägyptens. Die Regierung in Kairo warnte dagegen vor einer Beschädigung des Tourismussektors und wiegelte auch in der Sache ab. Das virale Video zeige nur, wie an der Cheops-Pyramide für ein neues Beleuchtungssystem rund 20 Jahre altes Material beseitigt werde. Im Metropolitan Museum of Art in New York wird am Wochenende die erste große Schau des deutschen Romantikers Caspar David Friedrich in den USA eröffnet. Unter dem Titel »Caspar David Friedrich – The Soul of Nature« werden 75 Werke gezeigt. Museumsdirektor Max Hollein hofft vor allen Dingen, die Jugend anzusprechen.
Ich glaube auch eine jüngere Generation, die mit einer ganz eigenen natürlich auch Naturverbundenheit und einer Sicht auf unsere Umgebung, auf die Natur und was es sozusagen auch für uns selber darstellt und wie wir dafür verantwortlich und verbunden sind, all das sozusagen kommt hier zum Vorschein, denke ich, und wird auch dafür sorgen, dass die Caspar David Friedrich Rezeption auch hier in den USA eine neue sein wird.
Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museum of Art im Deutschlandfunk.
Der Bundestagswahlkampf ist in seiner erbitterten Schlussphase angekommen. Kandidaten und Parteien im höchsten Aggressions- und Abgrenzungsmodus. Spätestens seit Friedrich Merz vergangene Woche im Bundestag seinen Asylvorstoß gewagt und das Votum der AfD in Kauf genommen hat, kochen die Emotionen in der politischen Auseinandersetzung besonders hoch. Wer da den Überblick über die realpolitischen Vorhaben der Parteien verliert, kann auf ein altbewährtes Mittel zurückgreifen. Seit heute Mittag ist er nämlich wieder online, der Wahl-O-Mat. 38 Thesen bekommen wir da zu sehen und können prüfen, mit welchen Parteien wir die meisten Überschneidungen haben. Um welche Themen geht's da? Kommt die Kulturpolitik dabei zur Sprache? Wir schauen uns das Tool mal genauer an. Dafür spreche ich jetzt mit einem Fazitkollegen, den Sie gut kennen, unser Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio, Wladimir Balzer. Hallo Wladimir.
Hallo, grüß dich André.
Die 38 Thesen sind ja relativ schnell abgearbeitet. Ich habe es vorhin erledigt. Mich hat mein Ergebnis jetzt auch nicht besonders überrascht. Aber der Wahl-O-Mat erfreut sich ja immer noch großer Beliebtheit. Ist er eine gute Entscheidungshilfe?
Er ist eine gute Entscheidungshilfe. Man muss natürlich seine Grenzen kennen. Also es sind 38 Thesen insgesamt, die entwickelt worden sind. Und das ist schon mal interessant, gerade von jungen Wählerinnen und Wählern, die gemeinsam da in einem Workshop mit Forschenden, mit Wahlforschern, Politikwissenschaftlern dort diese Thesen entwickelt haben. Das sind keine Fragen, sondern Thesen, zu denen man dann eben zustimmt, sie ablehnt, sich neutral verhält oder sie überspringt. Also es gibt diese vier Möglichkeiten. Wenn man sie überspringt, weil man sie einfach nicht beantworten will oder kann, dann werden sie auch wieder rausgerechnet aus dem Ergebnis. Wenn man ihnen zustimmt, wenn man ablehnt oder neutral bleibt, dann fließt das mathematisch mit ein. Das muss man wissen. Und es sind Thesen aus den verschiedensten Bereichen. Da geht es um Außenpolitik, um Sicherheitspolitik, um Wirtschaft, um Soziales, um Migration. Und darauf kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen, relativ, um nicht zu sagen praktisch gar nicht, um Kultur.
Ja, darauf kommen wir in der Tat noch zu sprechen. Aber man muss ja auch selber gewichten oder man kann gewichten, welche Themen einem besonders wichtig sind. Das wird ja auch noch mit einberechnet. Und die Statements, auf die man da trifft, zu denen man sich verhalten soll, sind äußerst sachlich und seriös formuliert. Ich habe da jetzt ein Beispiel rausgegriffen, beliebig. Deutschland soll weiterhin die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland fördern. Das steht ja in dieser Sachlichkeit in großem Gegensatz zu den so hitzig geführten, ideologisch aufgeladenen Debatten, mit denen wir es gerade zu tun haben. Hat das Format in Zeiten, wo Parteien auf TikTok junge Wählerinnen und Wähler ansprechen und Reizthemen wie die Migration so massiv in den Vordergrund der Diskussion gezogen werden, um sich eben auch innerhalb der Parteien möglichst drastisch voneinander abzugrenzen, hat dieses Prinzip da noch eine Zukunft?
Hat es auf jeden Fall. Also zum einen sind ja je nach Umfrage ungefähr 40% aller Menschen, die zur Wahl gehen wollen, noch unentschlossen und wollen dann erst in den letzten Tagen oder am Tag selbst sich entscheiden. Also eine große, große Zahl an Unentschlossenen. Das ist immer mehr geworden in den letzten Jahren, die auch Unterstützung brauchen, eine Wahlhilfe brauchen, sich genauer ein bisschen reingraben wollen in die verschiedensten Themen und natürlich kein Wahlprogramm lesen wollen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind denen eben Plakate zu wenig und sind den Social-Media-Auftritte auch zu wenig. bei denen es ja, André, Sie haben es ja angedeutet, vielleicht gar nicht mal unbedingt um Inhalte geht, sondern mehr um emotionale Auftritte, um sehr kurze, sehr pointierte Statements, aber wenig um tatsächlich bestimmte Themen, die zur Wahl stehen. Und das ist bei diesem Wahl-O-Mat eben anders. Es gibt auch viele andere Tools, die man auch noch nutzen kann. Der Wahl-O-Mat ist einfach das beliebteste. Und in den ersten Stunden des Wahl-O-Mats, der erst am Donnerstagmittag überhaupt freigeschaltet wurde, haben schon 5 Millionen Menschen alle 38 Thesen durchgearbeitet. Das ist Rekord in der Geschichte dieses Wahl-O-Mats. Also das Bedürfnis ist auf jeden Fall stark, auch bei jungen Menschen. Die Menschen wollen sich informieren. Sie wollen auch bestimmte Themen und Thesen genauer erfahren. Und also ich glaube, daran kann man glauben, muss man glauben, wenn man diese Zahlen hört.
Was uns bei Fazit natürlich besonders interessiert, wie steht es denn nun um die kulturpolitischen Fragen beim Wahl-O-Mat? Sie haben es schon angedeutet und ich habe es ja auch vorhin festgestellt. Das sieht ziemlich traurig aus. Da kommt die Kulturpolitik gar nicht vor.
Ja, also das ist einfach so und es hängt einfach mit einem ganz simplen Umstand zusammen. Kulturpolitik, Kultur ist in Deutschland Ländersache. Sie wird von den Ländern gemacht, sie wird oft von den Kommunen bezahlt, um es mal etwas verkürzt auszudrücken. Die Kommunen vor Ort haben ihre Kultureinrichtungen, die Länder tragen Kultureinrichtungen, der Bund eben nur recht wenig, zumindest anteilig. Aber es gibt sie natürlich, diese Bundeskultur. Das beobachten wir auch schon seit Jahren, dass sie auch stärker wird, dass auch ihr Etat über die Jahre immer weiter gestiegen ist. Und dementsprechend spielt das beim Wahl-O-Maten gar keine Rolle, überhaupt keine Rolle. Ein bisschen Bildungspolitik ist dabei, aber eben keine Kulturpolitik. Und das ist natürlich bedauerlich. Ich würde das gerne stärker sehen, weil Kultur eben eigentlich nicht nur eine Orchideenfrage ist, sondern eben auch eine soziale, eine politische, eine gesellschaftliche Frage. Und was man sozusagen da reinfügen könnte, sind zum Beispiel Fragen nach einer sogenannten Leitkultur. Braucht es so etwas in Deutschland? Die CDU, die AfD zum Beispiel greifen diesen Begriff auf. Andere tun das nicht. Aber überhaupt auch die Grundfrage, inwieweit die Bundeskulturpolitik verstärkt werden soll. Soll sie stärker werden? Soll sie mehr Mittel bekommen? Vielleicht sogar soll sie als Staatsziel ins Grundgesetz, das fordern ja auch einige Parteien, um zum Beispiel über diesen Weg eben auch Kulturfinanzierung auch in anderen Bereichen, also Länder, Kommunen, verlässlicher zu machen. Das könnte, das sollte man auch beantworten, aber da reicht der Wahl-O-Mat eben nicht, da muss man andere Tools benutzen.
Ja, aber es ist ja, um das jetzt nochmal weiterzuführen, eigentlich doch sehr schade, gerade wenn Sie auch sagen, dass diese Fragen von jungen Menschen mitentwickelt werden. Denen geht es ja auch darum, wie sie eigentlich eben ihre kulturelle Teilhabe an der Gesellschaft organisieren können. Und die Kulturpolitik taucht in den Wahlprogrammen nicht auf den ersten Seiten auf, aber es gibt ja, wie Sie gerade schon auch gesagt haben, durchaus kleine kulturpolitische Zielsetzungen, wenn zum Beispiel die SPD plant, Steueranreize für die Kreativwirtschaft zu setzen. Also, dass man da völlig drüber hinweggeht bei 38 Fragen, könnte man ja sagen, warum erhöhen wir denn das nicht auf 40? Das wäre doch möglich, oder?
Es wäre möglich, aber es ist natürlich eben, was den Anteil am Bundeshaushalt angeht, der ist wirklich verschwindend gering. Wäre das, eine überproportionale Repräsentierung dieses Themas, die zumindest was die finanziellen Mittel des Bundes angeht, nicht wirklich adäquat ist. Aber ich stimme Ihnen zu, André. Also die Kulturpolitik ist sozusagen, wenn man es vergleicht mit dem, die Bundeskulturpolitik, wenn man es vergleicht mit dem Etat, den sie hat, der sehr, sehr gering ist im Vergleich zu anderen Etats, trotzdem überproportional wichtig, weil es eben so viele verschiedene Bereiche mit einbezieht. Und ich würde mir schon wünschen, dass Fragen beantwortet werden, ob zum Beispiel eben der Bund mehr Einfluss in der Kultur haben soll, ob er mehr finanzieren soll, wie es weitergeht mit der Künstlersozialkasse, diese Grundsicherung auch für viele Kreative, ob zum Beispiel Kunst als Staatsziel ins Grundgesetz gehört und ob eben auch eine Partei grundsätzlich anerkennt, wie weit die Kräfte der Kultur reichen, wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich. Das ist nicht nur eben irgendwie ein Orchideenthema ist, was nett ist, was ästhetisch ist, irgendwie für die Freizeitunterhaltung, sondern dass es eben grundsätzlich auch diese Gesellschaft, den Dialog in der Gesellschaft, Kommunikation, Zusammenhalt mit fördert. Das wäre schon schön, dass man das noch stärker in den Programmen verankert, aber da ist es eben kaum.
Und Sie haben es auch eben schon angedeutet, es gibt Alternativen auch zum Wahl-O-Mat, eine Hilfestellung, um eine Wahlentscheidung noch genauer treffen zu können, wohl überlegter treffen zu können. Was haben Sie denn da gefunden? Was könnte man denn statt des Wahl-O-Mats noch ansteuern online?
Es gibt viele weitere Möglichkeiten, die weitergehen als der Wahl-O-Mat. Zum Beispiel der Realomat. So heißt er. Das ist ein Tool, was man einfach genau unter dem Titel auch findet im Netz. Es geht ganz schnell. Das kommt unter anderem von dem Transparenzportal fragdenstaat.de. Dort wird geschaut, was die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, tatsächlich auch, wie sie abgestimmt haben, was sie beschlossen haben, wo sie ja und mit ja oder eben mit nein gestimmt haben. Also ganz konkret zu schauen, was haben die Parteien wirklich im Bundestag bewirkt, sind logischerweise nur die Parteien, die im Bundestag sind. Das ist eine Möglichkeit, sehr interessant, das zu sehen. Andere Möglichkeiten sind auch KI-Möglichkeiten. Da gibt es KI-Portale, wo man wirklich fast in einer Art Dialog treten kann mit den Wahlprogrammen der Parteien, wo es in die Tiefe geht, wo auch Quellen mit angeführt werden. Also ähnlich wie ChatGPT und andere KI-Anwendungen, auch dort kann man in die Tiefe der Wahlprogramme gehen. Und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und all das miteinander kombiniert, also den Wahl-O-Mat, den Realomat, vielleicht noch ein bisschen das KI-Tool nutzt, dann ist man tatsächlich wirklich, würde man sagen, vielleicht investiert man ein Stündchen, dann ist man wirklich gut informiert über die Parteien, die zur Bundestagswahl antreten.
Das klingt sehr gut. Wladimir Balzer, unser Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio und Fazitkollege. Vielen Dank für diese Einsichten.
Gerne.
Eine leergeräumte Drogerie, ein klappernder Briefschlitz, ein Wispern hinter der Haustür. Das Unheimliche im ganz Alltäglichen. Damit arbeitet seit 2008 das Künstlerinnenduo Fort. Ihre Spezialität: abgründige Rauminstallationen. Nach vielen in- und ausländischen Ausstellungen zeigt jetzt die Bremer Weserburg erstmals im norddeutschen Raum eine große Ausstellung von Fort. Mit Arbeiten von den Anfängen bis zu eigens für das Museum entstandenen Werken. Und all das unter dem verlockenden Titel Fantasy Island. Annette Schneider hat sich die Ausstellung für uns angeschaut.
Leuchtend rote Herzluftballons hängen verlassen und zerknittert unter der Decke. Andere taumeln durch die Räume oder liegen luftleer auf dem Boden, als gäbe es keine Hoffnung mehr auf Liebe in einer Zeit, in der Tinder und Co. Gefühle längst zur Ware gemacht haben. Noch schlimmer sieht es in einem kleinen Extraraum aus. Da summt ein Karussellautomat. Eine knuddelige Biene, wie sie früher vor Supermärkten stand, um nörgelnde Kinder ruhig zu stellen, schaukelt unermüdlich vor und zurück und schlägt dabei jedes Mal mit dem Kopf gegen einen vor ihr an der Wand hängenden, zersplitterten Spiegel.
Wir interessieren uns ganz stark für Transformationsprozesse, also wenn Dinge ihre ursprüngliche Bedeutung verlieren und vielleicht zu was anderem werden, aber man weiß noch gar nicht so genau was,
erklärt Alberta Niemann, und Jenny Kropp fügt hinzu:
Räume interessieren uns. Also auch zum Beginn unserer Zusammenarbeit, das haben wir Exploring genannt, sind wir oft in leerstehende Gebäude eingestiegen und haben uns die Räume angeguckt. Das inspiriert uns einfach.
So entstand 2012 die große Rauminszenierung Leck, die das Zentrum der Ausstellung bildet, mit dem alle anderen Arbeiten inhaltlich korrespondieren. Leck besteht aus einer originalen, leergeräumten Schlecker-Filiale. Regalwände, gestapelte Warenkörbe, Rostflecken, Farbreste von Verpackungen. Ein ununterbrochen laufendes Kassenband verwandelt das Ganze dann endgültig in ein gesellschaftspolitisches Horrorszenario.
Leck ist eben mit diesen leeren Regalen auch ein Gegenbild zu der omnipräsenten Konsum- und Warengesellschaft, in der wir leben. Und es ist damit irgendwie auch ein Gegenbild dessen, was unsere Gesellschaft als schön und als nützlich definiert. Und gleichzeitig ist es eben auch ein dystopisches Bild. Es erinnert an Zombiefilme, es erinnert an Katastrophenfilme, die ja auch immer eine Krise als Ursprung haben, oder an Corona, wo die Regale leer waren. Und insofern löst es irgendwie auch eine Angst aus.
Genau das fasziniert so an Fort. Wie die Künstlerinnen Alltagsräume und Objekte aus dem ursprünglichen Kontext lösen und durch minimale Veränderungen in Kunstwerke mit einer Vielschichtigkeit verwandeln, die erst ganz persönliche Erinnerungen auslösen, wie Hoffnungen, Sehnsüchte, Ängste, und die dann in ein verstörendes Unbehagen kippen, das die Werke verdichtet zu düsteren Sinnbildern der uns umgebenden Verhältnisse. Und genau die, so Alberta Niemann und Jenny Kropp, würden sie zu ihrer Arbeit antreiben.
Das ist einfach ein allgemeines Unbehagen, was man schon ganz früh, auch wenn man auf der Welt ist, verspürt und dem man, wenn man Kunst macht, Nachdruck verleihen kann oder darf. Und ich glaube, was uns antreibt, ist, Bilder zu finden, wo uns die Sprache fehlt.
In gewisser Hinsicht ist es vielleicht eine Art und Weise, die Welt auszuhalten und auch in etwas Positives zum Teil zu verwandeln.
When I see you, when I see you.
Seit 2008 bilden die beiden in Berlin lebenden Künstlerinnen das Künstlerinnen-Duo fort. Und man kann nur hoffen, dass die Mit-40erinnen ihre kritischen Gedanken noch lange gemeinsam in Kunst verwandeln. Wie in der eigens für die Weserburg entstandenen großen Raum- und Klangskulptur Last Song, die in einem abgedunkelten Raum 16 alte und neue Schränke aus halb Europa versammelt, aus denen von Kindern gesungene Kinder- und Schlaflieder erklingen.
All diesen Liedern ist eben gemeinsam, dass sie zwischen Zärtlichkeit, aber auch Grausamkeit changieren und eben so einen dunklen Unterton haben, also einen Kippmoment ins Unheimliche, ins Grausame oder Traurige.
In Deutschland wachen Kinder nur wieder auf, wenn Gott es will. In anderen Ländern werden Kinder, die nicht brav sind und einschlafen wollen, von Hexen oder Wölfen geholt, gehorsam durch Angst machen. Viele der alten Lieder werden noch heute gesungen. Doch dann kommt endlich die versprochene Verwandlung ins Positive. Am engen Ausgang, der auch der Eingang ist, ragt vor einem eine 5 Meter hohe, geballte Faust auf.
Die kommt aus der DDR, die ist aus einem Textilkombinat in Sachsen. Wir haben sie gekauft in der Bauteilbörse.
An der riesigen Faust lehnt ein Westfahrrad Marke Herkules, so achtlos, wie sich der Westen nach der Wende im Osten aufführte. Nur hier hat sich das Größen- oder Machtverhältnis verkehrt. Das Fahrrad wirkt im Vergleich zum internationalen Revolutionssymbol winzig. Widerstand scheint möglich. Und so kippt plötzlich die ganze großartige Ausstellung vom Düsteren in eine Aufforderung zur Gegenwehr gegen all die vorgeführten Missverhältnisse, die uns stumm, ängstlich, hoffnungslos und klein machen. Denn Besseres erstreiten können wir nur selber tun.
Annette Schneider über Fantasy Island, die große Ausstellung des Künstlerinnen-Duos Fort. Sie eröffnet am Samstag in der Weserburg in Bremen und ist dann dort bis zum 25. Mai zu sehen. Und wir werfen noch einen Blick in die Feuilletons von morgen, die Ulrike Timm für uns aufgeschlagen hat.
Wummernder Tempel der Aufrichtigkeit. Wir bleiben kleben an einer Überschrift in der Taz und verstehen nix. Warum soll Aufrichtigkeit wummern und wozu der Tempel? Des Rätsels Lösung findet sich in Hamburg auf St. Pauli. Nicht nur für die Taz, ein subkultureller Exzellenzcluster. Da gibt es eine Institution, den Golden Pudel Club. Der Szeneclub ist einer der bekanntesten in Deutschland, zeitweise betrieben von Georges Camerun und Rocco Schamoni. Gut, da fängt es dann innerlich schon mal an zu wummern. Höchst seriös hat jetzt der französische Sozialanthropologe Maxime Le Calvé eine Ethnographie des Clubs verfasst. Seine Feldforschung begann aus Stilecht mit einer Clubmate. Dabei machten es die coolen Leute vom Pudel dem Forscher anfangs nicht leicht. Warum fragte er bloß alle aus? PudellernerInnen sind eben keine People-Pleaser, meint die Taz im Kennerton. Die Taz findet das alles sehr gut. Und die Ethnologie? Klingt sehr poetisch. An manchen Tagen ist der Pudel müde, doch er spinnt sein ewig funkelndes Netzwerk weiter. Die Taz formuliert es so: Die Welt um den Pudel herum sieht heute düsterer aus, die Zukunft ungewiss, wie immer. Oder auch schlimmer. Und genau darum wird der Pudel als wummernder Tempel der Aufrichtigkeit mehr gebraucht denn je. Ich hatte schon immer eine große Fresse. Diese Aufrichtigkeit wummert uns aus der Süddeutschen Zeitung entgegen. Es gibt Politikerinnen, die haben Wähler. Heidi Reichenick hat Fans. Bei TikTok folgen ihr 450.000 Menschen. Die Brandmauerrede der linken Spitzenfrau vergangene Woche im Bundestag schlug hohe Wellen. Die AfD ist schon auf Betriebstemperatur, wenn ich nur in Richtung Rednerpult gehe, freut sich Reichenick im Gespräch mit der Süddeutschen. Auf TikTok erlebt sie natürlich auch die ganze Bandbreite von Wut und Hass. Alles, was sich die Leute im echten Leben nicht trauen. Aber über ein Demoschild habe sie sich wirklich gefreut, erzählt Heidi Reichenick in der Süddeutschen Zeitung. Da stand, in einer Welt voller Friedrichs sei eine Heidi. In einem verbissen lauten Wahlkampf freut einen das Gespräch mit Reichenick in der Süddeutschen, auch dann, wenn man sie nicht wählt. Jenseits des Atlantiks wummert es überlaut. Mehr als 100 Dekrete und Maßnahmen hat Trump seit seinem Wahlsieg auf den Weg gebracht. Darunter sind massive außenpolitische Disruptionen wie die Übernahmedrohung für Grönland oder Panama, die größenwahnsinnige Strandfantasie für Gaza und der Zollkrieg mit Kanada und Mexiko, der nach 24 Stunden vertagt wurde und die Märkte in aller Welt in einem kalten Schauer erstarren ließ, schreibt Stefan Cornelius in der Süddeutschen und wünscht sich, Widerstand müsste nun aus dem Lager der Demokraten kommen. Er müsste sich im Parlament und unter den Gouverneuren bemerkbar machen durch eine Flut von Klagen und Beschwerden. Das System hat seine Kontrollhebel bislang nicht verloren, nur müssen sie auch bedient werden. Der Trump-Strudel entwickelt einen gewaltigen Sog und je später das Land dagegen ankämpft, desto größer die Gefahr des Untergangs. In der DNA der USA sind Recht und Unrecht zentrale Bausteine. Das Land verdankt seine ideengeschichtliche Gründung dem Aufstand gegen das Unrecht. Nach nur 17 Tagen ist es höchste Zeit, an diesen letzten Glaubenssatz zu erinnern. Soweit der Kommentar in der Süddeutschen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fasst die Lage ironischer zusammen. Da lesen wir: Ein Immobilienhai schwimmt im Mittelmeer. Es ist Donald Trump auf der Suche nach unterentwickelten Bestlagen an der Küste. Und weiter: Schon der englische Schriftsteller Somerset Maugham, der sein Leben an der vom Amerikaner F. Scott Fitzgerald und anderen Literaten prominent beleuchteten Küste verbrachte, wusste, die Riviera ist ein sonniger Ort für zwielichtige Gestalten.
Ulrike Timm mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Kommen Sie gut durch die Nacht.